Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Meine heutigen Gäste sind Maike Sasser und Charlotte Koppenhöfer. Maike Sasser ist am Theater Konstanz Chefdramaturgin und befasst sich schwerpunktmäßig mit Diversitätsentwicklung. Die ehemalige Regisseurin Charlotte Koppenhöfer bezeichnet sich selbst als Theateraussteigerin und konzentriert sich mittlerweile auf ihre Arbeit als Psychologin und Organisationsentwicklerin. Gemeinsam begleiten sie in Konstanz das Projekt Rollenwandel, bei dem die Spielplangestaltung in die Hände der gesamten Belegschaft gelegt wird. Wir gehen der Frage nach, ob ein hierarchisch geprägtes Gebilde wie der Theaterbetrieb auf konsequente Mitbestimmung vorbereitet ist, welche Chancen und welche Konflikte entstehen und inwiefern kann man dabei die Rufe nach mehr Transparenz und weniger Machtmissbrauch berücksichtigen. Liebe Maike, liebe Charlotte, danke, dass ich euch hier am Bodensee besuchen darf.
Ja, vielen Dank für dein Interesse.
Ich habe gehört, ihr habt heute schon den ganzen Tag im und am Projekt gearbeitet. Wie war denn der Tag?
Ich würde sagen, Charlotte, sehr intensiv. Wir haben 3 Stunden Workshop hinter uns und gleichzeitig bin ich mit einem sehr stolzen Gefühl heute ausgestiegen aus diesem Workshop, weil wir nochmal festgehalten haben, dass wir unsere Zielvereinbarung, die wir mit unserem Fördergeber getroffen haben, erreicht haben.
Ja, also es war vor allem auch ein sehr anstrengender Workshop heute. Wir haben uns in den ersten Wochen der Zusammenarbeit ja viel mehr als die ArchitektInnen eines partizipativen Theaters mehr so dem groben Außenbau gewidmet, die Entscheidungen getroffen und hatten heute die Chance, so ein bisschen nach innen zu gucken, ja, und auch so ein bisschen über Fehlerkultur zu sprechen und lernen und Feedback und Konflikte. Das war so ein bisschen der Schwerpunkt heute.
Und haben tatsächlich auch schon ein bisschen überlegt, wie dieses Projekt weitergehen könnte.
Bevor wir darüber sprechen, wie es weitergehen könnte, möchte ich das Stimmungsbild nutzen, dass ihr mal ganz grundsätzlich die Leute oder die Hörerinnen abholt, was denn dieses Projekt Rollenwandel eigentlich ist. Wobei mich auch insbesondere interessiert, entsprang das irgendeiner spontanen Eingebung oder gab es da irgendeinen konkreten Anlassfall, wo man sagt, okay, da ist was passiert, da muss man Konsequenzen daraus ziehen und muss so ein Projekt auf den Weg bringen?
Ich würde tatsächlich sagen, dass es ein Prozess ist und wenn ich ein bisschen ausholen darf, dann tue ich das jetzt hier. Unsere Intendantin Karin Becker ist 2020 nach Konstanz ans Theater gekommen. Ich bin von Anfang an mit dabei, zunächst als Dramaturgin, seit 2 Jahren jetzt als Chefdramaturgin. Und wir haben uns immer mit der Frage beschäftigt, wie können wir unsere Entscheidungsprozesse, da gehört der Spielplan hinzu, wie können wir transparenter agieren und wie können wir auch Mitarbeitende des Theaters mitnehmen und daran teilhaben lassen. Und dann kommt nicht sofort so ein groß angelegtes Projekt daher. Das sind natürlich kleine Schritte, die man macht. Wir haben unterschiedliche Formate, die auch schon partizipativ angedacht sind. Ich kann ja ein bisschen was beschreiben, um so einzutauchen in unser Theater hier. Wir haben, und das ist, würde ich jetzt sagen, noch gar nicht was Neues gehört, aber in diesem ganzen Kosmos, wir haben Produktionsnachgespräche. Nach jeder Produktion, ungefähr nach der 5. Vorstellung, treffen sich alle Menschen, die beteiligt waren, in einem Raum und sprechen darüber, was ist gut gelaufen, woran möchten wir festhalten, was ist ausbaufähig, was ist uns für ein nächstes Mal wichtig, also ein Raum, in dem auch Wünsche formuliert werden können. Dann haben wir ein Format, das fragt eher nach künstlerischen, ästhetischen Motiven. Das heißt dranbleiben. Nach 4 bis 5 Premieren treffen wir uns. Das geht auch wieder ans ganze Haus. Alle sind eingeladen, dass wir fragen, Was hat euch an den Premieren gefallen? Was interessiert euch? Welche Handschriften sind spannend? Wie möchten wir weitergehen? Das hat natürlich Auswirkungen auf folgende Spielpläne. Also, dass wir da auch hören, an was sind unsere Mitarbeiter, das Ensemble interessiert und wie können wir weiterplanen? Und das geht in unsere Spielplansitzung mit ein. Dann haben wir seit letzter Spielzeit das Format Feedback-Gespräche. Da treffen sich immer ein Ensemble-Mitspieler, Mitspielerin mit zwei DramaturgInnen und wir reflektieren die letzten Arbeiten und zwar aus beiden Perspektiven. Also einmal aus der Ensemble-Sicht wie auch aus unserer Dramaturgie-Sicht und erarbeiten gemeinsam auch sowas wie Arbeitsaufträge oder woran wollen wir weiterbleiben und woran wollen wir denken. Es gibt von Beginn an Spaziergänge mit der Intendantin. Ich finde tatsächlich auch wichtig zu erwähnen, dass das Spaziergänge sind, weil das ein ganz anderes Miteinander sprechen ist und ins Gespräch kommen. Dann hat das Ensemble, es ist auch, da freue ich mich sehr drüber, wahnsinnig aktiv, selber sich Dinge auszudenken. Die sind da sehr aktiv. Die haben zum Beispiel aktuell eingefordert, eine Sprechstunde einzuführen, also mit der Dramaturgie. Es gibt jetzt montags immer von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr eine Sprechstunde mit der Dramaturgie. Dann haben wir ein Format, was auch das Publikum anders mit reinholt. Torten und Stücke heißt das. Da gehen wir in ein Café. Wir bringen drei zeitgenössische Theatertexte mit, die gar nicht jetzt nur aus der Dramaturgie kommen. Also auch da ist jede Person wieder eingeladen, Stücke vorzuschlagen. Es sind meistens drei Spielende dabei, die diese Texte lesen. Wichtig ist nur, dass es zeitgenössische Stücke sind, Texte sind. Und das Prinzip ist so, meistens stelle ich diese Texte vor und dann gibt es ein Abstimmungsverfahren. Alle Beteiligten, also Publikum, Spielende, Mitarbeiter, alle, die da sind, haben zwei Stimmen. Geben die ab. Das heißt, wir haben dann ein erstplatziertes Stück, ein zweitplatziertes Stück, lesen das erste Stück 10 Minuten und dann wird die Frage gestellt, weiterlesen oder nächstes Stück. Und danach kommen wir ins Gespräch. Und auch da sind Texte, haben wir über Texte schon diskutiert und sind ins Gespräch darüber gekommen, was wiederum in unsere Spielplansitzung mit eingeflossen ist.
Darf ich da kurz dazwischen fragen? Ich bin ja auch bewusst, das ist auch meine Rolle, ein Provokateur. Das klingt jetzt nach einer paradiesischen Interpretation von Zusammenarbeit am Theater. Grundsätzlich höre ich so ähnliche Herangehensweisen immer wieder von Theatern mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass es oft ein Außenbild ist, das sich nicht nach innen widerspiegelt. Wie könnt ihr sicherstellen, dass das, was ihr da jetzt, aufgesetzt habt und da implementiert habt, dass das wirklich ein realer atmosphärischer Wandel am Theater ist und nicht nur bloß, ein schönes Bild von einem idealtypischen Theater?
Mir ist es wichtig, nicht aufgrund eines Bildes, was ich nach außen transportieren will, sondern ich stelle mir ja immer die Frage, wie möchte ich arbeiten? Und meine wichtige Frage ist auch, wie kommen wir denn zu den Inhalten? Und das hat was damit zu tun, dass ich mich auch immer wieder hinterfrage, was sind wir denn für ein künstlerisches Leitungsteam? Wir sind da 6, 7 Menschen. Ich erkläre gleich, warum 7 noch dazu. Also wir haben die Intendantin Karin Becker. Und wir sind noch 5 DramaturgiekollegInnen und haben eine Hausregisseurin, die punktuell auch da ist, die 7. Person. Und wir sind queer aufgestellt, wir sind männlich, weiblich, non-binär. Wir haben einen großen Fächer an Alter, aber das war's dann auch schon mit der Diversität. So. Und die Frage, wenn wir das im künstlerischen Leitungsteam nicht haben, dann ist für mich ja wichtig, wie kriegen wir die anderen Perspektiven, die es ja hier im Theater gibt, wie bekommen wir die mit rein? Ich antworte jetzt gar nicht so konkret auf die Frage. Also es spielt immer die Rolle oder es ist immer die Frage wichtig, wie nachhaltig ist das und wie gehen wir mit dem, was wir erfahren, um? Und ich muss ganz klar sagen, Scheitern und Fehler machen gehören dazu, wenn man auch Verantwortung abgibt, wenn man den Mut hat, andere Wege zu gehen. Und wir testen aus und wir korrigieren auch. Also es ist ja nicht festgeschrieben, was wir jetzt gerade ausprobieren, sondern das darf sich ja weiterentwickeln.
Und wie schaut das jetzt im Konkreten beim Rollenwandel aus?
Kannst du das, was meinst du genau? Was, wie schaut was genau aus?
Wie habt ihr das aufgesetzt? Mhm. Wie ist das rein technisch, rein organisatorisch aufgesetzt, damit man das in so einem Haus implementieren kann, dass man das gut einreichen kann, etc.?
Ja, ich würde vielleicht nochmal zurückgehen zu dieser Frage, paradiesisches Arbeiten, Innensicht und Außensicht, weil ich nicht genau weiß, ob ich dich da gut verstanden habe. Und ich höre schon an den ganzen Formaten, die Maike beschrieben hat, höre ich schon, dass es da eine enorme Eigenaktivität benötigt von anderen Menschen, die jenseits des Leitungsteams sind, damit es in den Diskurs kommen kann. Ob es jetzt das Publikum ist von außen oder eben jemand, der im Haus engagiert ist oder die im Haus engagiert ist. Also das vor dem Hintergrund würde ich sagen, wie haben wir das mit Rollenwandel gemacht? Das Theater hat eingeladen. Also das muss mal ganz vorne stehen, dass man sich eben entscheidet, einzuladen. Spielplan, Programmatik ist ja immer ein strategisches Produkt oder ein strategisches Element von Theatern. Und die Intendanz hat eben beschlossen, dass wir Partizipation so versuchen, dass wir exakt diese Entscheidung für eine Produktion aus dem Abo, dass wir diese Entscheidung in die Belegschaft geben.
Und ich glaube, um nochmal zurückzukommen, du hast ja gefragt, wie sind wir da hingekommen? Ich habe einmal jetzt Projekte oder Formate beschrieben, die kleiner, die Händel sind, aus uns heraus. Ganz entscheidend bei Rollenwandel, ich mache nochmal einen anderen Bogen, weil das auch tatsächlich wichtig ist. Wir haben ja eine integrierte Sparte, das JTK, das Junge Theater Konstanz. Und da arbeiten wir mit dem Jugendbeirat. Wir haben da ein anderes Projekt gerade laufen. Da werden Jugendliche eingeladen, ihre Inhalte auf die Bühne zu bringen. Also in unterschiedlichen Momenten versuchen wir schon die ganze Zeit immer Partizipation. Dieses groß aufgelegte Projekt war uns total klar, das schaffen wir nicht aus uns selbst heraus. Also es braucht eine Moderation, es braucht Methoden, Prozessbeschreibung, Ideen und auch ein bisschen diesen wilden Haufen zusammenhalten. Und man muss ja sagen, die Berufe, die wir hier am Theater haben, wir sind flexibel, wir können viel, wir können uns in viel einarbeiten, aber es gibt dann doch ExpertInnen für so Prozessbegleitung. Dann, das gehört auch einfach dazu, das muss man, glaube ich, auch benennen, auch finanziell kann ein Theater das nicht alleine stemmen. Wir haben einen Förderantrag gestellt, wir brauchten das nötige Kleingeld, um das auf den Weg zu bringen.
Das heißt, wenn ich das noch einmal so kurz zusammenfasse, am Anfang stand einfach ein Theater, das von Grund auf schon, wenn man so will, trainiert war, sich einzubringen und in einer gewissen Art und Weise Dinge auch einzufordern aktiv. Also das war schon ein bisschen weniger starr, als man es vielleicht in anderen Theatern kennt. Und darauf aufsetzend konntet ihr erst dieses Rollenwandel-Thema angehen, weil es ansonsten einfach wie ein UFO gelandet wäre und dann genau das passiert wäre, wo ich so provokant nachgefragt hätte, nämlich, dass das alles am Papier schön klingt und Antragsprosa ist und so, aber nicht auf eine Theater-DNA trifft, die damit umgehen kann. Habe ich das richtig zusammengefasst und verstanden?
Genau, also ich glaube 2020, als wir hierher gekommen sind als Team, da hätten wir das nicht so weit gebracht, wie das uns jetzt gerade glückt, hoffentlich.
Mich würde tatsächlich interessieren, weil du jetzt gesagt hast, ich weiß das natürlich, aber du hast gesagt, dass es evident war und wichtig, dass man methodisch vorgeht und ich weiß auch, dass das für dich ein sehr wichtiger Aspekt ist. Mich würde interessieren, was aus deiner Sicht wichtig an dem methodischen Vorgehen ist bei Rollenwandel.
Weil es uns Strukturen gibt. Also man muss sich ja so vorstellen, dass wir in einer Gruppe zusammengekommen sind, die mit solchen Entscheidungen noch überhaupt gar keine Erfahrung haben. Und ich kann ja mal so einen Einblick daran geben, da reingeben, wer alles beteiligt ist in dieser Rollenwandelgruppe. Ne? Das ist die Schneiderei ist dabei, die Technik, das Backoffice. Marketing, natürlich Ensemblespielende, das liegt immer so ein bisschen auf der Hand, ne? Spielende sind immer sofort interessiert und wollen mitgestalten. Die Theaterpädagogik, die Dramaturgie, also das ist sind noch nicht alle, aber es sind schon richtig guter Querschnitt. Und die haben ja ganz andere Aufgabenstellungen am Theater. Und ich erinnere mich noch an diese ersten Sitzungen, die wir hatten. Wir mussten ja erstmal gemeinsam lernen, wie wir miteinander reden und dann auch herausfinden und richtig üben, wie wir zu Entscheidungen kommen. Und dieses Handwerkszeug haben wir ja gar nicht. So arbeiten wir ja in der Regel gar nicht.
Das bedeutet, welche Entscheidungen werden da getroffen? Welcher Stoff gespielt wird? Welche Schauspieler und Schauspielerinnen zum Einsatz kommen? Könntest du kurz erzählen, was wird da eigentlich entschieden? Also was steht zur Disposition?
Also unser Ziel war, so haben wir das auch in dem Antrag beschrieben, dass wir die Regieperson, die Ausstattung und den Stoff gerne, dass diese Entscheidung demokratisch in der Gruppe zur Abstimmung kommen und entschieden wird. Alles, was jetzt weiter passiert und es wird weitergehen und da gibt es enormes Interesse, ist jetzt alles ein Plus und ein weiteres Herausfinden und Ausprobieren.
Ihr habt ja schon auch mehrfach die Intendantin Karin Becker erwähnt und ich habe ein bisschen nachgelesen und habe ein Zitat von ihr gefunden, wo sie gesagt hat, ich gebe gerne Verantwortung ab. Ganz ehrlich, glaubt ihr, war das ein leichter Schritt, sich als Intendantin dazu zu bringen, gerne Verantwortung abzugeben? Ich meine das jetzt gar nicht negativ, weil das, wenn man eine Führungsposition hat, ist es unglaublich schwierig, Verantwortung abzugeben. Allein schon aus dem Grund, weil man ja auch nicht bestellt wurde, um Verantwortung abzugeben, sondern um sie zu tragen. Was habt ihr da für ein Gefühl? Fällt ihr das schwer oder fällt euch das als Leitungsteam schwer? Oder geht euch das aufgrund der letzten 5 Jahre eh völlig leicht von der Hand, dass ihr sagt, macht's mal?
Also ich glaube, man kann grundsätzlich beschreiben, dass Karin Becker wahnsinnig teamorientiert ist. Also sie hat großes Vertrauen erstmal in die Dramaturgie und jetzt auch in das Teamrollenwandel. So arbeitet sie prinzipiell, das ist ihre Überzeugung. So leitet sie dieses Theater, dass sie immer sehr die Haltung und die Einschätzung der Menschen an mit ihren speziellen Fähigkeiten und ihrer Expertise, dass sie zuhört und daraufhin Entscheidungen trifft. Also erstmal ist das ihre Haltung. Anekdotisch kann ich erzählen, sie hat tatsächlich in manchen Situationen gesagt, ich muss jetzt erstmal meditieren gehen. Also natürlich ist das auch eine Herausforderung, loszulassen und zu sagen, ich habe da jetzt kein wirkliches Mitspracherecht. Natürlich kann sie ein Veto einlegen und wir waren da ja auch immer im Austausch. Aber ich finde, sie meistert das bravourös.
Man kann auch sagen, das eine ist ja das eine und das andere ist, wie geht's ihr über den Prozess? Und sie hat da wirklich die höchste Delegationsstufe erreicht, indem sie wirklich die Verantwortung abgegeben hat und nicht mehr nachgefragt hat. Ja, und daran kann man es eigentlich ganz gut messen, dass dann keine Fragen kommen und keine neugierigen Blicke und keine Unsicherheit und so. Nein, sie hat da sehr viel Vertrauen in die Leute, die sie hier engagiert hat, ja.
Charlotte, du begleitest ja diesen Prozess als Organisationsentwicklerin, also nicht als ehemalige Theatermacherin, sondern als Organisationsentwicklerin. Trotzdem weißt du natürlich aufgrund deiner beruflichen Vergangenheit, dass Theater natürlich extrem hierarchische Konstrukte sind. Als du jetzt diese Idee zu Rollenwandel mitbekommen hast oder da Kontakt aufgenommen wurde, hast du dir gedacht, super, dass das passiert, oder hast du dir gedacht, na, die werden es auch schon noch lernen, das ist zum Scheitern verurteilt?
Also man muss sagen, ich kenne sowohl die Intendantin Karin Becker als auch Maike Sasse schon ein paar Jährchen, glücklicherweise. Und ich hatte schon Gründe zur Annahme, dass das gut werden kann, ohne das Team bisher zu kennen. Und die Vorgespräche waren tatsächlich auch so profund und es war so klar abgesteckt, was der Rahmen sein soll, welche Entscheidungen auch konkret geteilt werden sollen, dass es für mich eigentlich ein leichtes war, zum einen natürlich zuzustimmen, zum anderen aber auch zu sagen, das kann ich gut begleiten, den Prozess.
Mhm. Ich habe weiter nachgelesen und dann habe ich gelesen, wieder ein O-Ton, dass das Projekt Rollenwandel zu höchster Ergebnisqualität führen soll. Jetzt frage ich euch, ist ein demokratisch gewähltes Stück automatisch, glaubt ihr, ein besseres Stück?
Ich würde zumindest sagen, dass das ein Erfolgskriterium sein sollte. Also wir haben ja jetzt das Jahr 2025 und es wäre schon sinnvoll, dass Theater einen hohen Qualitätsstandard an sich hat und auch gute Qualität produziert. Und aus meiner Sicht, der Rest sind Annahmen, ne? Oder Glaubenssätze, muss man sagen. Ich habe jetzt in meiner Vita erfahren, dass wenn ich als Regisseurin einlade zum gemeinsamen Nachdenken und Entscheidungen auch teile und einen sicheren Raum schaffe für Dialog und Überlegungen, dass meiner Meinung nach die Qualität besser war, auch wenn das subjektiv bleibt.
Aber wenn die jetzt in der Konstellation ein tierisch gutes Stück auf die Bühne zaubern, wozu braucht's dann noch die Profis in den Gewerken, die quasi normalerweise die Entscheidungen treffen? Also ich meine jetzt nicht die Profis, das sind ja alles professionelle Theatermacherinnen, aber die Entscheidungsprofis, also die Führungskräfte. Kann das sein, dass am Ende die Erkenntnis steht, dass es das nicht mehr braucht?
Ich glaube, da müssen wir was scharf stellen in der Beschreibung. Es heißt ja Rollenwandel und nicht Rollenwechsel. Also es geht nicht darum, dass wir Rollen tauschen und dass ich jetzt meine, in einem anderen Gewerk besser aufgehoben zu sein oder mich auf die Bühne zu stellen oder whatever. Es braucht mich ja trotzdem als Dramaturgin und Karin als Intendantin. Also wir wollen ja nicht per se Verantwortung komplett auflösen. Ich bin auch überzeugt davon, dass es immer noch Menschen braucht, die Gesamtentscheidung treffen. Mir geht es dann mehr darum, also auch wenn du nach Qualität fragst, ich glaube, es macht schon einen großen Unterschied, wenn Menschen anders mitgenommen werden und sich anders identifizieren können mit dem, was sie machen. Und das schaffe ich durch Teilhabe, durch demokratische Prozesse, dass sie sich mit einem Haus, mit dem Stoff anders identifizieren und auch bereit sind, mehr zu geben. Nicht im ausbeuterischen Sinne, das meine ich nicht, aber einfach sich anders verbinden.
Und heißt Rollenwandel, dass du auch zum Beispiel deine Rolle als Dramaturgin verlassen darfst und sagst, ich komponiere jetzt was für das Stück?
Nee, das wäre ja ein Wechsel. Also es geht darum, dass wir unsere Rollen vielleicht hinterfragen und Entscheidungsverantwortung woanders platzieren. Aber ich bleibe trotzdem Dramaturgin mit meinen Aufgaben. Also um das konkreter zu machen, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, welcher Stoff auf die Bühne soll. Ich mache das noch so mysteriös, weil da ist gerade noch ein Fragezeichen. Dann geht es an mich und ich muss mich um die Rechte kümmern. Das gehört jetzt nicht zu der Entscheidung oder zu der Aufgabenübernahme, dass jetzt dieses Team aus so und so vielen Menschen bestehen, sich auch noch um Rechte kümmern müssen. Das ist ja mein tägliches Brot. Das heißt, das mache ich weiterhin. Und genau, also
mit Rollenwandel kann man vielleicht auch beschreiben, dass es letztlich darum geht, die Rollen, die bestehen, zu wandeln. Und natürlich blickt das auch in gewisser Weise auf die Hierarchie hinauf. Ja, und darum geht es eigentlich, dass wir durch die kollaborative Situation vielleicht auch bestehende Rollen wandeln, weil sich vielleicht eine Dramaturgin abschauen kann, wie kann ich denn zu Feedback kommen, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe? Wen könnte ich denn fragen? Also darum geht es letztlich bei Rollenwandel auch.
Genau. Und Denkstrukturen, ne? Also da fängt es dann ja auch an. Also ich merke jetzt schon, dass das, was wir lernen und erfahren, auf mich wirkt und ich nehme das mit in die Dramaturgie, in die künstlerischen Leitungsrunden.
Ich beginne immer mehr zu verstehen. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Darum frage ich auch die ganze Zeit nach und wie das genau präzise ist. Das heißt, wir befinden uns hier nicht in einem Planspiel, wo mal einfach die Funktionen rotiert werden, sondern es geht um drei Entscheidungsebenen und da werden einfach andere in die Entscheidungsverantwortung genommen und wenn die Entscheidung getroffen wurde, greifen wieder die professionellen Gewerke oder Prozesse des Theaters, also sprich, das, was dann entschieden wurde, wird dann von der Dramaturgie aufgegriffen, aufbereitet, begleitet und so weiter und so fort.
Das finde ich tatsächlich total wichtig, so auf den Punkt das zu bringen, ja. Weil so sind wir auch gestartet, ne, Charlotte, mit eigentlich einem Missverständnis. Die ersten, die zusammenkamen, dachten, ich mache jetzt ein Beispiel exemplarisch, ich bin eigentlich für Ton zuständig und jetzt darf ich spielen. Ne? Also darum geht es nicht. Es geht uns wirklich um die Entscheidungen, die getroffen werden. Die wollen wir unter demokratischen Prozessen herbeiführen. Aber wir wechseln nicht unsere Rollen durch. Ich werde jetzt nicht Requisiteurin. Ich werde jetzt nicht Maskenbildnerin. Das sind schon Berufe, die man lernen muss und eine Expertise und eine Fähigkeit mitbringen muss. Also, und das, dann kommen wir wieder zu dem Gedanken der Qualität. Und ich möchte das nicht missverstanden haben. Laientheater ist toll. Trotzdem sind wir hier an einem Stadttheater und wir müssen professionelles Theater auf die Bühne bringen. Das erwarten unsere BesucherInnen. Darum ist es nicht schön, wenn ich mich auf die Bühne stelle.
Gut, verstanden. euer Projekt wurde ja vom Innovationsfonds Kunst gefördert. Das ist ja ein sehr großes Förderprogramm. Und in diesen Förderprogrammen sind ja sehr mannigfaltige Projekte immer drinnen. Was tut ihr, damit dieses Projekt, wie das leider sehr häufig ist, eben nicht in so eine Buzzword-Orgie abgleitet? Also Stichwort gut gemeinte Wort wie Diversität, Teilhabe, ja, das hört man ja wirklich in jedem Förderantrag. Ja. Wie stellt sie sicher, und das ist eine andere Form von Qualitätssicherung. Wie stellt sie sicher, dass er eben nicht verharrt in diesen Schlagworten, sondern dass ihr die wirklich mit Leben füllt? Und wie messt ihr vor allem, dass ihr sie mit Leben gefüllt habt?
Ich glaube, das sind auch mehrere Gedanken. Ich fange mal mit einem an. Charlotte, ergänzt mich gerne. Ganz elementar jetzt noch zu erwähnen ist, dass diese Förderung auf zwei Modulen aufbaut. Das eine ist das Künstlerische, darüber haben wir jetzt immer gesprochen. Und das andere guckt sich noch Strukturen. Charlotte möchte mich wahrscheinlich jetzt korrigieren, es geht eher um die Prozesse. dahinterstehen. Also wir haben ja noch ganz viele andere Abteilungen. Ich nenne jetzt nur mal ein paar: Marketingabteilung, Verwaltung, künstlerisches Betriebsbüro, Dramaturgie, etc. etc. Fundraising, wichtig. Es gibt ein zweites Modul, das sich genau diese Prozesse, die in diesen Abteilungen stattfinden, jeden Tag auf unterschiedlichen Ebenen, wie wir die aufstellen. Also auch da mit der Frage, wie wollen wir miteinander arbeiten? Und an welcher Stelle werden wie Entscheidungen getroffen? Da kann ich noch gar nicht mehr zu erzählen. Das ist noch wahnsinnig theoretisch, weil dieser Prozess noch gar keinen Start hatte. Aber ich glaube, der ist elementar, um wirklich prinzipiell Prozesse am Theater zu hinterfragen. Und das hat auch was mit einem Nachhaltigkeitsgedanken zu tun.
Mir wäre bei der Frage auch interessant, welche Messkriterien ich ansetze, weil nach welchen Kriterien weiß ich das? Ein Kriterium kann sein, habe ich alle eingeladen, ja, check. Oder ist die Entscheidung demokratisch gelaufen, check. Haben alle das Wort gehabt, wurden alle gehört, ja. So, also das wären für mich auch nochmal ein Aspekt, wo man sagen kann, ist das der Anspruch, den wir erfüllen wollen oder der uns interessiert, auf jeden Fall.
Aber wie war denn das? Seid ihr dann da quasi zu einer Betriebsversammlung gegangen und habt gesagt, okay Leute, wer möchte da mitmachen? Oder ist die Intendantin oder die Chefdramaturgin oder wer auch immer oder du Charlotte als Organisationsentwicklerin, seid ihr zum Protest gegangen und habt gesagt, wir machen da jetzt ein Projekt, das gehört zu eurem Dienst jetzt dazu. Wir erwarten, dass sich alle darauf einlassen. Es gibt keinen drinnen, alle müssen mitmachen. Könnte man ja auch so machen. Wie war das bei euch?
Tatsächlich hatten wir zu Beginn eine Betriebsversammlung und da haben wir davon erzählt, was die Idee ist. Das war noch sehr schwammig, weil wir es auch nicht wussten. Also wir konnten auch noch gar nicht beschreiben, wie man sich das vorstellen muss. Ich habe viele Fragezeichen gesehen danach und das hat ja auch gedauert, bis wir das beschreibbarer machen konnten. Aber es war eine Betriebsversammlung und peu à peu haben wir versucht, dann immer wieder zu informieren an unterschiedlichen Stellen, das auch wieder zu öffnen.
Und ja, es war eine Einladung an alle und ja, es war Arbeitszeit.
Und konnte ich jetzt als Teil des Teams sagen, darauf habe ich jetzt keinen Bock?
Ja, unbedingt. Es war keine verpflichtende Veranstaltung, überhaupt nicht. Okay. Es ist wirklich eine Einladung mit Lust und Neugierde dabei zu sein und das ist vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, nein.
Wir haben jetzt auch gerade gehört, welche Teile, welche Abteilungen aus dem Haus beteiligt waren. Und man sieht sehr stark, dass es natürlich in dem Bereich der Entscheidungen, die jetzt zur Debatte standen, das künstlerische Personal sehr viel mehr interessiert hat. Natürlich haben wir da einen Überhang, weil wenn es mich nicht persönlich betrifft, genau diese spezifische Entscheidung, die jetzt zur Debatte steht, warum sollte ich meine knappe Arbeitszeit da reinsetzen? Und dafür ist es total wichtig, dass ich dass ich selber sagen darf, nö, da möchte ich mich jetzt noch nicht beteiligen.
Ja. Jetzt möchte ich auch, ich habe ja auch in meinem Berufsleben immer wieder mit Stadttheatern zu tun gehabt und habe das eine oder andere Mal gehört, dass da natürlich auch Spezialisten sitzen, die schon lange zum Beispiel da sind, die eben froh sind, wenn alles so läuft wie immer und genau auf solche Ideen gar keine Lust haben. Wir können das jetzt gleich erklären. Wir sitzen gerade in einer Dachkammer in Konstanz im Theater und es fahren gerade, wenn man das hört, Einsatzfahrzeuge dabei. Das ist ein richtig Ambient Sound direkt aus Konstanz. Habt ihr auch solche Spezialisten gehabt, die gesagt haben, kennen wir schon, machen wir nicht, haben wir keine Lust darauf, sicher nicht.
Bestimmt, aber ich war sehr beeindruckt, dass es so keine Stimmung dagegen gab. Also man sagt doch sonst immer so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, ne? Ein Drittel sind Feuer und Flamme und werfen sich rein. Ein Drittel sagen so, ja, kann man machen, mal gucken. Und ein Drittel sind dagegen. Das könnte ich gar nicht so sagen. Es wird spannend, auch wenn man über die Zukunft denkt, wie kriegt man nochmal einen größeren Querschnitt des Theaters mit rein, aber ich bin für so eine erste Runde total zufrieden, vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, wie konstant diese Gruppe mittlerweile ist. Das war nämlich auch ein Thema, mit dem Charlotte am Anfang ganz schön zu hadern hatte. Wie geht man mit einer Gruppe an, die am Anfang noch sehr fluide war? Und es sind welche gekommen, je nach Arbeitsbelastung natürlich auch. Das muss auch so sein, anders kriegen wir das gerade gar nicht gehandelt, weil wenn Endproben sind, sind Endproben, wenn Vorstellungen sind, sind Vorstellungen. Und wir haben ja auch Vormittagsvorstellungen. Ich bin aber sehr beeindruckt, diese Gruppe seit einigen Monaten, vielen Wochen auf jeden Fall, die ist wirklich kontinuierlich da und ist dran und hat sich richtig gut organisiert mittlerweile.
Aus Sicht der Prozessbegleitung kann ich vielleicht noch hinzufügen, dass ich diese wissenden Menschen durchaus auch am Anfang in den Sitzungen hatte und mich sehr gefreut habe über die Offenheit. Also da waren einige dabei, die gesagt haben, ja, aber das habe ich schon mitgekriegt und das geht nicht und das müssen wir so und so. Und ich habe aber gemerkt, wie diese methodische Offenheit einfach die Gruppe zusammengeschweißt hat. Also das fand ich sehr schön.
Charlotte, du sagst ja auch an einer Stelle der Projektbeschreibung oder der Außendarstellung des Projekts, dass du dir Strahlkraft auf andere Theater erwartest. Nämlich auch dahingehend, dass die Branche insgesamt auch nach verantwortungsvollem Machtgebrauch lechzt, förmlicher und dementsprechend solche Modelle an ganz vielen Stellen angezeigt werden und auch erwartet werden. Ich möchte jetzt an eure Ehrlichkeit appellieren. Hier in Konstanz war das ein Ort, wo das Thema Machtmissbrauch auch mal ein Problem war in der Vergangenheit. Also gibt es in der Geschichte des Theaters Erfahrungswerte, wo man sagt, okay, auch hier war es einmal vielleicht anders als jetzt und umso mehr freuen wir uns, dass wir da ein Modellprojekt auf den Weg bringen, oder ist das für euch wirklich nur unter dem Dach der Prävention und der Entwicklungsarbeit für die Gesamttheaterlandschaft?
Wahrscheinlich muss man sagen, bestimmt, ohne dass ich jetzt genau es weiß, ne? Also wir wissen alle, wie Theater aufgestellt ist und wie hierarchisch und dass es auch ein sehr patriarchales System ist. Mit Sicherheit werden hier Dinge stattgefunden haben, ohne dass ich Kenntnis davon habe. Tatsächlich kann ich so frei sagen, unter Karin Becker noch nie so angstfrei und vertrauensvoll gearbeitet. Und ich habe ja mittlerweile auch ein paar Theater hinter mir. Und ich finde auch gar nicht, dass es immer konkrete Fälle brauche, um dann zu agieren. Eigentlich ist es ja viel toller, dass man ein System reflektiert und weiß, worin man sich befindet. Und ich habe auch ein Bewusstsein dafür, alleine durch meine Position der Chefdramaturgie habe ich eine gewisse Macht verliehen. Also dadurch, dass ich besetze, dadurch, dass ich Dinge auswähle. Und das reicht mir schon als Antrieb zu sagen, ich muss machtkritisch damit umgehen. Mir wurde da etwas verliehen für eine Zeit und ich habe Verantwortung für Menschen und dem möchte ich nachkommen. Und es ist immer die Frage, wie möchte ich arbeiten, aber wenn wir jetzt noch weitere Gedanken mit reinnehmen, ne, wir müssen uns fragen, was ist das Theater auch zukünftig für eine Arbeitgeberin? Ich denke an Fachkräftemangel zum Beispiel. Also wie werden wir attraktiv für zukünftige Menschen? Wir haben immer, wenn ich Abteilungen wie Technik oder auch Marketing, wir haben immer die freie Wirtschaft dagegen, die einfach besser bezahlen. Das wissen wir alle. Also was können wir geben, um spannend zu sein? Und da spielt für mich ganz doll eben auch die Frage mit rein, was können wir hier bieten? Wie arbeiten wir miteinander? Und da müssen wir Wege aufmachen und Gedanken aufmachen.
Maike, das ist ein extrem interessanter Punkt, wo uns auch die Corona-Pandemie eine Lektion erteilt hat, gerade was das technische Personal betrifft, das nämlich in der Pandemie im großen Stil abgewandert ist, aus den Kulturstätten insgesamt, aber aus dem Theater insbesondere, Jobs bei Technikern, bei Elektrikern bekommen hat etc., und danach nicht mehr zurückgekommen sind, weil sie gesagt haben, den Wahnsinn mit diesen gestörten Leuten, die mich anbrüllen die ganze Zeit und fertig machen, tue ich mir nicht mehr an. Ich darf das jetzt so mal direkt aussprechen. Also das hat man allerorts gehört. Ja. Insofern glaube ich, dass das wirklich eine entscheidende Frage ist, wenn ich gute Leute hier haben will, die auch das Künstlerische rundherum abdecken, dass man so agieren muss, weil sich die Menschen solche Jobs ansonsten nicht mehr antun mit unregelmäßigen Arbeitszeiten, Wochenendarbeit, unkonventionellen Aufgabenstellungen und so weiter und so fort. Das nur als kurzer Einschub tatsächlich, weil das war Thema in der Post-Covid-Ära. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt entwickelt hat.
Ja, es gibt immer noch einen ziemlich großen Fachkräftemangel und es ist auch nachvollziehbar, wenn man sich anschaut, mit welchem Equipment VeranstaltungstechnikerInnen am Theater plötzlich arbeiten sollen. Die haben einen Dienstplan, der geht durch bis zum Betriebsurlaub. Den können sie sich auch nicht wirklich selber organisieren. Also das ist jedenfalls ein Thema. Und die Frage ist eben auch, und das würde ich schon gerne unterstreichen, die Frage ist eben auch, wie man ein attraktiver Arbeitsplatz sein kann. Und Gott sei Dank, jede Menge junge Leute wissen inzwischen auch, was sie möchten. Ne? Und vielleicht nehmen sie dann in Kauf, dass sie am Wochenende arbeiten. Ja, also weil sie eben sagen, naja, das ist hier eine gute Stimmung, das ist eine gute Atmosphäre, ich kann mich einbringen, wir können kreativ arbeiten und so weiter.
Gut, dass wir das ja überhaupt so besprechen, ist ja schon einmal ein Paradigmenwechsel, weil wir ja immer wieder merken, gerade im Sog von Machtmissbrauchsskandalen, dass die Macht missbrauchen, sagen, das Theater ist eben kein normaler Arbeitsplatz, sondern das ist etwas, da müssen alle leiden, damit ein großes künstlerisches Produkt rauskommt, ne?
Da würde ich gerne Lena Marbacher zitieren. Die hat nämlich so sinngemäß gesagt, wo Macht ist, ist Missbrauch. Und ich finde, wenn man da erstmal drüber nachdenkt, ist das eigentlich eine sehr spannende Sache. Das bedeutet nämlich, dass selbstkritisch gesehen ich vielleicht doch ein Thema habe, womöglich, das ich noch gar nicht sehe. Und was mir gut gefällt daran ist, dass sie es enttabuisiert dadurch. Also da, wo Macht ist, ist Machtmissbrauch und damit ist das Thema enttabuisiert. Und das.
Oh, Entschuldigung, in Konstanz geht es ja ganz schön zu, da ja, schönig Blaulicht vorbei.
Badische Großstadt.
Ja. Wild. Entschuldige, ich wollte.
Nein, kein Problem. Nein, ich wollte es nur eben, das hat mich damals, fand ich eben sehr gut, das zu lesen von ihr, dass sie das dadurch eben enttabuisiert und dass man da auf einem ganz anderen Miteinander plötzlich über das Thema sprechen kann in einem ersten Schritt, jenseits dessen, wie die Situation ist.
Ihr sagt ja auch, dass ihr euch mit Fragen, mit sehr basalen Fragen befassen müsst. Also wie organisieren wir uns? Ja? Wie kommen wir zu einem herzeigbaren Ergebnis. Am Ende muss das ja eben nicht, wir haben es ja vorher angesprochen, auf einer Leinbühne funktionieren, sondern in einem hochsubventionierten Stadttheater. Das meine ich jetzt nicht kritisch hochsubventioniert, sondern aus einem bestimmten Grund, weil man eben professionelles Theater haben will. Das klingt natürlich nach ehrlicher Selbstreflexion. Ich frage aber jetzt insbesondere die Organisationsberaterin. Man könnte ja auch jetzt kritisch sagen, ist das nicht auch ein bequemer Weg, um sich vor der Verantwortung zu drücken? Also zu sagen, wir haben das jetzt quasi aus einem tollen Herrenziel heraus gemacht und wenn da keiner kommt, dann sind die schuld? Das könnte auch passieren.
Wieso muss ich das jetzt nehmen?
Ich kann einführend was sagen. Wir haben das ja ins Abo genommen, ne? Also damit liegt uns oder auch Karin Becker und uns als Dramaturgie und allen Mitarbeitenden sehr viel daran, dass es richtig gut wird.
Und wir sind auch ehrlich gesagt angetreten, um diese Hypothese zu falsifizieren. Wir wollen natürlich falsifizieren, dass die Qualität vielleicht genauso gut ist oder besser ist. Ja, das ist eigentlich auch die spannende Frage. Wobei wir eben über die Kriterien von Qualität, na, was ist das dann? Besuchszahlen, ZuschauerInnenzahlen, was die Meinung der Dramaturgie, was auch immer dann.
Vielleicht auch die mediale Wahrnehmung.
Genau,
oder?
Vielleicht auch die mediale Wahrnehmung, genau.
Ja, und wer hat dann die Schuld, wenn es floppt?
Tja, wer hat nochmal die Verantwortung? Ich kletter mal kurz hoch in der Hierarchiekette.
Und ich würde sagen, wer Angst vor dem Scheitern hat, soll die Hände von der Kunst lassen. Wer hat das gesagt?
Aber ihr habt es ja am Anfang gesprochen, ihr habt heute viel über Fehlerkultur gesprochen. Letztendlich ist das ja auch eine Frage der Fehlerkultur, ob man sich überhaupt ständig um die Frage dreht, wer an etwas Schuld hat. In Wahrheit hat man es dann einfach als Haus verbockt, ne? Oder auch nicht, man hat gelernt oder.
Genau, das finde ich den wesentlichen Punkt. Ja. Also der Punkt ist, es wurde eine Regisseurin gefunden, die erfahren ist. Es wurde eine tolle Ausstattungsperson gefunden, die erfahren ist. Es ist ein toller Stoff, auf den wir uns freuen können. Es kann eigentlich aus meiner Sicht gar nicht mehr schiefer gehen als andere Produktionen.
Nee, die Zutaten sind fantastisch. Ja. Und ich beurteile das dann wie jede andere Produktion auch. Wir geben alle unser Bestes. Und eine Produktion kann mal geglückter sein und weniger geglückter sein. Und dann spielt ja auch Geschmack noch eine große Rolle. Also, weil du eben Dramaturgie angesprochen hast. Ja. Wir sind viele Menschen in der Dramaturgie. Wir haben seltenst immer die gleiche Meinung zu einer Sache.
Was hat euch eigentlich im Zuge dieses Prozesses am meisten überrascht? Ihr habt ja gesagt, es geht darum, Althergebrachtes in Frage zu stellen. Was war denn das überraschendste Althergebrachte, was ins Wanken geraten ist in dieser Zeit, in der ihr jetzt da schon dran arbeitet?
Die Kommunikation war definitiv die größte Herausforderung. Also die Frage, wie du Informationen bereitstellst, wie oft du es wiederholen musst, aus meiner Sicht das Thema Kommunikation war das Schwierigste, also bis alle Missverständnisse ausgeräumt sind in einem Thema, weil das begegnet einem dann ja im nächsten Thema nochmal wieder. Und da haben wir uns sukzessive in immer direktere Formen der Kommunikation, in immer bessere Informationsflüsse entwickelt. Ist ein bisschen unfair jetzt, weil wir natürlich auch immer besser wussten, wer muss denn jetzt Bescheid wissen. Na, das war vorher auch ein bisschen gestreut und das hat sich immer mehr rausgestellt. Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, die Kommunikation, und das war glaube ich, sehr lehrreich. Und
aber was heißt das konkret, dass die Leute nicht verstanden haben, was ihr eigentlich von ihnen wollt, oder?
Ja, oder auch jemand konnte nicht dabei sein und wie kann man den gut abholen, wie kann man die Informationen, also auch gerade, ihr hattet ja auch Rollenwandel, Rollenwechsel besprochen, ne? Also das hat auch ein bisschen gedauert, bis das klar wurde, was das eigentlich bedeutet, genau.
Und ich glaube auch ein Verständnis dafür, welche Prozesse hinter welchen Entscheidungen in so einem Theaterbetrieb liegen. Also ne, wir haben ja, uns auch damit auseinandergesetzt, okay, das bedingt das und das. Und wenn wir so entscheiden, müssen wir das und das und das mitdenken. Das war für mich total interessant, weil ich dachte, dass mein Job als Beispiel wieder nur viel klarer und einleuchtender ist und allen bekannt ist. Dem ist aber gar nicht so.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also wenn man jetzt die Gruppe selber fragen würde, würden sie auf jeden Fall als einen der Punkte erwähnen, dass das Verständnis, wie die anderen ihre Arbeit organisieren, dass das total gewachsen ist. Also, dass sie viel besser verstehen, wie funktioniert etwas, an dem ich nicht beteiligt bin. Warum dauert das denn so lange? Naja, weil da hängen diese und jene Prozesse und Arbeitsschritte dran. Und das ist, by the way, auch ein Punkt, von dem ich sagen würde, das lässt sich messen, weil die Menschen vergessen ja diese Informationen nicht. Also, ich denke, das lässt sich wirklich im Sinne des wertschätzenden Miteinanders gut übertragen in den Alltag.
Ich will es noch besser verstehen. Und noch besser verstehe ich es, wenn ich es unter komplex erklärt bekomme. Wir haben jetzt diese drei Entscheidungsebenen, die aufgemacht wurden. Wir haben das Stück, wir haben die Regie und wir haben die Spielenden. Zuerst gefragt, was wurde als erstes entschieden von diesen drei Dingen?
Kleine Korrektur, nicht die Spielenden, sondern die Ausstattung.
Die Ausstattung, Entschuldigung, also nicht der Cast unter Anführungsstrichen, sondern es ist, ich wiederhole nochmal, die Regie, das Stück und die Ausstattung.
Genau.
Was wurde als erstes entschieden?
Die Regie.
So, und gut, dann war das Thema Regie. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr dann gesagt, folgende 10 Personen sind im Pool? Oder habt ihr gesagt, okay Leute, mit welchem Regisseur wolltet ihr schon immer mal arbeiten?
Das hat natürlich das Team selber entschieden, wie sie zu einer Liste von Vorschlägen kommen. Und sie sind da in 2er-Teams durchs Haus gegangen und haben alle gefragt. Und sie waren nicht nur, bei den Spieler und Spielerinnen, sondern sie waren auch in den Abteilungen, in der Kostümabteilung und haben eben gefragt. Und so kam eine Liste von 11 Personen Longlist zustande. Und diese 11 Personen Longlist haben wir in einer Session besprochen, also jede Person besprochen. Und im Anschluss haben wir aus der Longlist eine Shortlist gemacht von 3. Das war tatsächlich mein Vorschlag. Glücklicherweise, als ich mir die Daten angeschaut habe, war das auch genauso. Also das Team hatte 3 Leute relativ weit oben und nah beieinander und die restlichen waren deutlich getrennt. Also das war einfach auch ein glücklicher Zufall. Und dann hatten wir einen sogenannten Dropout leider, weil eine Person, die auf der Liste stand, doch nicht zur Verfügung stand. Da hatte sich eine Anfrage überschnitten. Und dann ging es nur noch um 2 Personen. Und hier sind wir auch methodisch vorgegangen, dass wir eben die Argumente, die aus Sicht der Personen, die an der Entscheidung beteiligt sind, ausgetauscht haben. Und im Anschluss haben wir eine Wahl getroffen, sozusagen. Haben wir beide unabhängig voneinander bewertet oder ja. Und genau.
Und dem, das muss man vielleicht noch sagen, ging voraus, dass es mit beiden Kandidatinnen, es waren 2 Frauen, ein Zoom-Meeting stattgefunden hat. Und das Team hat sich einen Fragenkatalog überlegt, also auch um eine Vergleichbarkeit zu haben. Und dann haben wir uns über Zoom getroffen, sind ins Gespräch gegangen. Das Team hat Fragen kreiert, die das ausdrücken, was ihnen wichtig ist für eine Zusammenarbeit. Und daraufhin sind wir dann in die Entscheidungsmethoden gegangen.
Dazu habe ich gleich wieder 2 Fragen. Erstens, oder nein, machen wir nicht erstens, zweitens, sondern erste Frage. Gab es da auch völlig, oder haben da wirklich alle realistische Vorschläge eingebracht? Oder gab es da auch Vorschläge, wo ihr gesagt habt, das ist völlig abstrus oder völlig out of possibility, ja?
Sie war schon von mir gebrieft, dass sie natürlich den Auftrag haben, für das Theater Konstanz, für die Stadt Konstanz zu entscheiden und haben das von sich aus entsprechend
realistisch
angenommen.
Also
es gab aber ein Kriterium, was wir vorher besprochen haben, was so ein finanzielles Budget betrifft. Also man muss es einfach sagen, es gibt sehr viel größere Theater als das Theater Konstanz und mit anderen Budgets und es gibt Regiepersonen und da haben wir und Karin natürlich auch mit ihrem Werdegang Erfahrung, dass man sagen kann, okay, diese Person ist toll, finden wir künstlerisch auch super, können wir uns aber nicht leisten.
Okay.
Aber das gab's nicht in dem Fall. Hätte passieren können, ist uns aber nicht passiert.
Ja. Also er hat sich auch keinen Spaß gemacht und gesagt, ich möchte mit Wim Wenders mal arbeiten.
Nein.
Sehr reif. Ich würde diese Reife nicht aufbringen.
Du, wir wissen ja auch nicht, was diese wunderbaren Teams, die durchs Haus gegangen sind, noch weggestrichen haben, bevor wir...
Gut. Ja. Und zweite Frage. Ihr habt ja dann, das war ja dann wie ein Bewerbungsgespräch mit den zwei Regisseurinnen. War das für die total okay? Weil das war ja tatsächlich, die haben sich ja dann bei einem Team beworben, was nicht wie üblich die ehrwürdigen Intendanzen oder Chefetagen waren, sondern das waren halt die Belegschaft. Haben die nicht gesagt, nein, das mache ich nicht?
Also die beiden waren sehr, sehr gut gebrieft, was ich wirklich toll finde. Die wussten sehr genau, was sie erwarten könnte. Und aus meiner Sicht habe ich das auch so wahrgenommen, dass auch das Team die beiden umwirbt, damit sie Lust haben auf das Projekt. Weil es war sehr schnell klar, wir haben vielleicht jetzt diese drei Entscheidungen getroffen, aber wir möchten eigentlich den Partizipationsprozess auch im Probenverlauf weiter miteinander bestreiten, und das war ein wichtiges Kriterium, und da musst du als Regisseurin oder als Regisseur auch sagen, ja, darauf habe ich total Lust, oder vielleicht im besten Fall, da habe ich schon Erfahrung, ja. Also
sagt mal den Hörerinnen, wer ist es geworden?
Annika Schäfer.
Schön. Und die hat sich, könnte ich mir vorstellen, sehr gefreut, ne, weil das, wenn man sich mal auf so einen Prozess einlässt, dann möchte man auch die Regie kriegen, ne?
Total, und also glücklich auf unterschiedlichen Ebenen, weil wir als Dramaturgie hatten vorher schon Kontakt mit ihr. Also wir kennen einander, wir haben auch schon Arbeiten von ihr gesehen. Tatsächlich haben wir über diesen Prozess noch eine ganz andere Seite von ihr kennengelernt, die mir vorher gar nicht klar war, nämlich dass sie Methoden hat, ein Ensemble, ein Team demokratischer mit einzubeziehen. Das war mir gar nicht klar.
Also besser, ihr wärt drauf gekommen, dass in ihr eine totale Despotin
ja, wohnt. Das wär ungünstig gewesen.
Das wäre schwierig gewesen, genau. Oder?
Und sie hatte immer schon auch Interesse, hierher zu kommen. Also das war einfach glücklich in der Entwicklung.
Ich möchte nur fürs Protokoll festhalten, das Team kam von alleine auf diese Kollegin. Also die Dramaturgie war da einfach zufällig glücklich.
Also keine gesteuerte Beteiligung.
Auf gar keinen Fall.
Nein.
Auf gar keinen Fall.
Ja, verstehe. Gut. Und dann kommt der Stoff. So, wie kommt ihr jetzt, oder seid ihr schon zu dem Stoff gekommen, oder wie kommt ihr jetzt zu diesem Stoff?
Es gibt eine Entscheidung mit Ranking, Gott sei Dank, weil wir beim Stoff ja auch die Rechte noch nicht haben. Beim Stoff sind wir ein bisschen, um es nicht zu kompliziert zu machen, wir sind ein bisschen ähnlich vorgegangen wie bei den Regiepersonen. Es war auch eine offene Möglichkeit, Stoffe einzubringen. Das Team hatte wirklich die tolle Idee, auch kleine Videos zu drehen, wo der Stoff präsentiert wurde. Das ist sehr, sehr kreativ geworden, wo sich also jede mit Interesse diese Videos auch hätte anschauen können. Es gab teilweise Leseproben, es gab Bildmaterial, es gab teilweise auch die Texte zum Lesen. Und so wurde auch aus einer sogenannten Longlist wurde eine Shortlist. Und am Schluss haben wir dann mit der letzten Runde haben wir aus der Shortlist noch ein Ranking gemacht. Das ist sehr, sehr knapp geworden für den Stoff, über den wir heute nicht reden dürfen.
Wir sind ja unter uns. Ich habe mich gerade gefragt, weil wenn wir die Rechte nicht kriegen, dann wird es ein anderer Stoff. Aber wollen wir das nicht verraten?
Du bist die Chefdramaturgin.
Also finde ich schon.
Ich muss jetzt noch sagen, exklusiv, das erste Mal.
Ja. Also das Team möchte gerne den Stoff Schiff der Träume von Fellini auf die Bühne bringen. Und wenn ich Fellini sage, dann sind wir in Italien. Es wird immer ein bisschen komplizierter, wenn Rechte nicht bei uns hier in Deutschland liegen. Wir sind da dran. Also es haben auch schon andere Theater auf die Bühne gebracht. Darum bin ich optimistisch. Wir müssen jetzt aber abwarten, dass wir einen positiven Bescheid bekommen.
Ist ja auch ein interessanter Punkt im Hinblick auf die Ausstattung. Die wird bei Fellini auch extrem interessant sein, natürlich. Ja. Nur dazu könnt ihr jetzt wahrscheinlich nichts sagen, weil das ist noch ante portas. Es ist auch, könnte ich mir vorstellen, in Wahrheit das unkomplizierteste Gewerk in diesem Beteiligungsprozess, weil Ausstattung ist ja selten jetzt so machtbehaftet wie Regie und Stoff, ne?
Ja,
weiß ich gar nicht, ob ich das so unterschreiben kann. Ich bin natürlich auch keine spielende Person, aber wenn ich an Ausstattung, auch an Kostüme denke, finde ich, ist das schon auch ein sehr wichtiger Part, der viel mit mir machen kann, im Positiven wie im Negativen. Und zwar, wie man da hinkommt, wie Anproben passieren, was aber ein Kostüm auch auf der Bühne erzählt.
Aber durch den direkten Kontakt mit Kostümabteilung und Anproben und so würde ich schon sagen, dass da auch mehr Augenhöhe vorhanden ist zwischen der spielenden Person und der Ausstattungsperson, als es natürlich, wenn du auf eine große Distanz miteinander zu tun hast, ist. Ja.
Wir haben jetzt oft über das Thema Macht gesprochen. Also das als Wort ist das immer wieder aufgekommen. Und wir haben natürlich am Theater immer wieder das Thema Machtmissbrauch. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Kann so ein Projekt wie Rollenwandel dieses Problem an der Wurzel packen? Oder wäre das zu viel, was man diesem Projekt zumutet? Das macht ja auch keinen Sinn zu sagen, ein Ding, konkret jetzt der Rollenwandel, muss all unsere Probleme lösen, angefangen von Diversität über Partizipation, über Kommunikation auf Augenhöhe bis hin zur Auflösung von Machtmissbrauch am Theater. Also was ich damit sagen will, ich würde das verstehen, wenn ihr sagt, das kann es nicht leisten. Ich möchte aber trotzdem fragen, schwingt das mit in den Überlegungen?
Naja, also was es ja auch beinhalten kann, ist, dass wir eine andere Kommunikationskultur herstellen, ne? Dass wir anders miteinander reden, dass Ängste abgebaut werden, Hürden in der Ansprache verschwinden. Und das, glaube ich, ist schon auch ein Nährboden, also im positiven Sinne, um, wenn man was beobachtet, schneller ans Gespräch zu kommen oder gar nicht das Schweigen aufbricht, dass man solidarischer miteinander ist. Da habe ich schon die Hoffnung. Also ich mache das auch wieder konkreter. Ich würde beschreiben, oder meine Selbstbeschreibung für mich als Dramaturgin, für mein Team der Dramaturgie, dass wir eine sehr nahe Dramaturgie sind und immer gesprächsbereit sind und dass man immer zu uns kommen kann und sich auch uns anvertrauen kann in unterschiedlichen Bereichen. Jetzt vor ganz am Anfang unseres Gespräches habe ich doch beschrieben, dass das Ensemble sich eine Sprechstunde gewünscht hat. Und ich gestehe, dass ich im ersten Moment irritiert war, weil ich dachte, wieso jetzt noch wieder was formalisieren? Warum noch mehr Termine für mich in diesen eh schon vielen Terminen. Man kann doch immer mit mir ins Gespräch kommen. Und in der Reflexion dachte ich dann, naja, aber offensichtlich ist die Wirkung ja eine andere. Vielleicht wirklich immer gestresst. Vielleicht habe ich so viele Termine, dass man mich gar nicht gut abpasst. Also vielleicht müssen wir tatsächlich Räume schaffen, die eine Ruhe und eine Aufmerksamkeit schaffen. Jetzt habe ich mich ein bisschen verfranst, ne?
Nein, finde ich gut. Wir reden hier über nichts anderes als über Rituale, ja. Und Rituale helfen uns, Dinge einfach gut strukturiert und in einem verlässlichen Rahmen abzuhandeln, gerade im zwischenmenschlichen Bereich. Kann ja im Übrigen auch ein Resultat von Rollenwandel sein, sind wir uns ganz ehrlich, dass die Leute sagen, wisst ihr was, lasst uns in Ruhe mit diesem ganzen Rollenwandelzeug. Wir wollen einfach genau in unserem Gewerk unser Ding machen und sind eh happy, wenn ihr die Entscheidungen trefft. Habt ihr das am Zettel, dass das auch passieren könnte?
Na klar, total. Also es gibt ja auch ganz viele Menschen, die sich dagegen entschieden haben, ne? Also ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Teilnehmende unser Team aktuell hat. Ich habe die Zahl gerade nicht parat. Aber wir sind hier circa 125 Menschen. Es haben sich ganz viele dagegen entschieden. Und das finde ich vollkommen in Ordnung, vollkommen fein. Aber das Angebot möchte ich gerne hier am Theater haben, dass es die Möglichkeiten gibt.
Ich hänge noch in diesem Thema Machtmissbrauch fest. Deswegen weiß ich nicht, ob es okay ist, dass ich dazu was sage. Ich würde sagen, wenn ich ein Theater sehe oder was lese über ein Theater, wo man so eine Form von partizipativem Projekt, wo man davon hört Und das ist der Punkt, den ich auch sehr schade finde, weil ich glaube, es machen mehr Theater eigentlich was, ohne darüber zu reden. Also ich glaube, es gibt vielleicht noch mehr ähnliche Projekte. Eigentlich sollte man darüber mal eine gemeinsame Konferenz machen. Ich glaube, wenn man so ein Haus findet, wo dieser Anspruch ist, an Partizipation und Experimente zu machen und gemeinsam zu scheitern und daraus aber Neues zu finden, dass es da zumindest wahrscheinlich ist, dass über das Thema Machtgebrauch, Verantwortung nachgedacht wird. Ja, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich bleibe weiter bei der Lena Marbacher, eben, wo Macht ist, ist Missbrauch. Deswegen hat es immer Sinn, dass man ständig in Bewegung bleibt und sich reflektiert und nachdenkt und sich auch Feedback geben lässt. Das glaube ich, ist schon auch wichtig. Ich weiß nicht, ob Rollenwandel oder Projekte wie Rollenwandel das Allheilmittel sind. Ich hätte aber die Hoffnung, dass aus diesen Projekten gute Dinge entstehen, die sich nachhaltig auf die Arbeitssituation von Menschen im Theater auswirken.
Ich glaube, dass es auch nicht das Allzweckmittel ist für jedes Theater. Mhm. Ne? Ich glaube, das muss man betonen. Dieses Projekt ist für Konstanz total richtig. In unserer Größe, mit den Vorbedingungen, du hast es vorhin auch angesprochen, Fabian, das, was wir schon an Schritten vorher gemacht haben, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Andere Theater müssen was Eigenes für sich finden. Also für uns ist es passend und, glaube ich, kann ganz viel anschubsen, zum Reflektieren bringen, zum Hinterfragen, Gedanken, Manifestationen betreiben. Aber das Allheilmittel ist es für uns auch nicht. Aber es ist ein interessanter Schritt.
Ja, wenn ich euch richtig verstehe, ist es auch schlicht und ergreifend ein Optionsraum, den man halt einfach aufmacht, um gegebenenfalls auch einmal einfach festzustellen, dass Macht nicht gut gebraucht wurde und auch denen die Chance zu geben, die sie nicht gut gebraucht haben, sich da auch zu korrigieren. Weil, also auch ich kenne Menschen, die schon in den Schlagzeilen waren, auch ganz gut wegen Machtthemen, die sie vielleicht nicht so gut gelöst haben an den Orten, wo sie gewirkt haben und die auch sehr wohl auch, das muss man auch mal sagen, eine selbstreflexive Ebene hatten und gesagt haben, in der Rückschau muss ich ganz ehrlich sagen, da war schon was dran und würde ich so vielleicht auch nicht mehr machen. Ja. Mhm. Und wenn man das frühzeitiger schafft, indem man Projekte etabliert, wo das potenziell, wo es einen Raum gibt, das festzustellen und zu besprechen, ist das ja auch ein wichtiger Schritt, oder?
Ich glaube, es hat auch total Sinn, nochmal in die andere Richtung zu gucken, weil was wir aus dem Team auch ganz viel hören, ist das Hadern mit dieser Macht, das Hadern mit der Entscheidung. Und treffe ich jetzt die richtige Entscheidung? Bin ich jetzt egoistisch in meiner Entscheidung? Habe ich da jetzt einen Interessenskonflikt, weil ich weiß, das ist die Bombenrolle für mich, ne, als Spieler oder als Spielerin zum Beispiel? Oder treffe ich die richtige Entscheidung fürs Haus? Kann ich die Verantwortung überhaupt tragen? Und das sozusagen im Sinne einer Wertschätzung, besonders jetzt auch dieser Intendantin gegenüber, glaube ich auch, dass eine gute Dynamik ins Theater reinkommt. Und ich glaube, das hat auch Sinn, dass man sich darüber, also dass man nicht nur auf die Leute draufhaut, die Macht wie auch immer gebrauchen, sondern dass man auch nochmal sich darüber klar wird, was das auch bedeutet.
Stimmt, denn es hat auch das, weiß man natürlich, was Komfortables zu sagen, dass die Depperten da oben wieder mal was irgendwas gemacht haben, was keiner nachvollziehen kann. Das ist auch tatsächlich ein bequemes Narrativ, das dann auf der anderen Seite auch immer wieder genutzt wird. Wir müssen noch kurz über die Timeline sprechen. Am Mai 26 ist Premiere. Das erklärt auch, warum ihr, vielleicht sind die Hörer schon kribbelig geworden und gesagt, halt, Die müssen doch schon wissen, was sie spielen. Das wird ja demnächst gespielt. Nein, also es gibt noch ein bisschen Zeit. Ihr habt rund ein Jahr Zeit, um das jetzt aufzubauen. Im Mai 26 wird Premiere sein. Und ihr betont aber immer wieder, dass ihr eben nicht wollt, dass das ein einmaliger PR-Stunt wird, sondern dass da was draus entsteht. Was könnte denn konkret daraus entstehen? Habt ihr da schon ein Bild davon oder sagt ihr, na, jetzt muss erst einmal das Ding fliegen und dann überlegen wir uns, was das ist, was dann danach noch kommen könnte?
Ich würde gerne einen Wunsch äußern an das Theater Konstanz. Ich glaube, was auch schon so ein bisschen zarte Pflänzchen hat, ist eben dieser Transfer in den Arbeitsalltag der gewandelten oder zu wandelnden Rollen. Also das ist, glaube ich, etwas, was total wichtig wäre. Das ist das eine. Und das hat dann natürlich auch wieder eine Rückwirkung auf wiederum auf die Spieler und SpielerInnen und auf den Rest des Hauses.
Also viel Zeit haben wir da tatsächlich nicht, weil also die Aufführung von Rollenwandel 1 ist noch hin, im 26 hast du gerade gesagt, aber der Startschuss für den Spielplan, der darauf folgt, damit starten wir jetzt. Und eine Erkenntnis ist tatsächlich aus dem Team heraus als Wunsch vom ans Haus, mehr Zeit zu haben für diesen Prozess.
Also ein längeres Zeitfenster.
Ein längeres Zeitfenster, ja. Um mehr Zeit eben für diese Entscheidungsprozesse zu haben. Und wir in der Dramaturgie, wir beginnen jetzt in den nächsten Wochen den Startschuss zu setzen und das würde dann, wenn man dem nachgehen würde, das auch fürs Team Rollenwandel bedeuten.
Also das heißt, ich höre da so eine gewisse Bereitschaft raus, dass in der nächsten Spielzeit wieder so eine partizipative, demokratische Produktion.
Immer von der Nachhaltigkeit geredet.
Ja, gut, Nachhaltigkeit ist das eine in den bestehenden Betrieb, ne? Das ist diese Untersuchung der Strukturen. Und das andere wäre eben zu sagen, nee, wir machen das jetzt vielleicht nochmal in abgewandelter Form oder wie auch immer.
Ich werde mich dafür einsetzen.
Ja, wobei es kann ja auch extrem wertschätzend sein, wenn man das Risiko geht und das Ding am Spielplan lässt. Es muss ja nicht ein Nachfolgeprojekt sein, sondern sagt man geht davon aus, dass es so viele Menschen anschauen, dass man es gleich in die nächste Spielzeit auch reinprogrammiert.
Ja, also wenn wir vielleicht an einem anderen Standort wären, dann möglicherweise schon. Da haben wir einfach Gesetzmäßigkeiten als Stadttheater hier in Konstanz. Also wir haben ein gewisses Einzugsgebiet mit einer gewissen Anzahl an Publikumsmenschen, die kommen. Das ist irgendwann abgegrast, dann muss was Neues kommen. Also Wiederaufnahmen oder Repertoire in dem Sinne können wir hier gar nicht spielen.
Verstehe. Wichtiger Punkt auch für die Hörerinnen. Da sieht man, wie unterschiedlich Theater organisiert sind. Das heißt, ihr könnt nicht einen Repertoirebetrieb fahren, dass ihr sagt, das wird jetzt über 2-3 Spielzeiten regelmäßig gespielt, weil einfach nicht genug Leute da sind, die das dann noch nicht gesehen haben.
Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist aber tatsächlich, dass wir auch gar nicht also Menschenkapazitäten, also ich nehme jetzt die Technik heraus, wir haben nicht 2 Schichten, das heißt, wir können gar nicht im Stadttheater immer wieder zwischen 5 unterschiedlichen Ausstattungen wechseln. Wir haben auch nicht die Lagerkapazitäten, also es gibt unterschiedliche Gründe, warum wir hier nicht Repertoire spielen können, sondern en suite spielen. Wir haben 3 Spielstätten, die kleine Werkstattbühne, da ist es ein bisschen anders, da schaffen wir.
Kannst du en suite erklären, den Hörerinnen?
En suite, dass wir tatsächlich, also im Stadttheater haben wir eine Premiere und dann spielen wir unterschiedlich zwischen 12 und 15 Vorstellungen und die sind relativ geblockt hintereinander. Vielleicht haben wir mal 2 Blöcke und tauschen nochmal mit einem zweiten Stück aus, aber wir können nicht 5 Stücke zum Beispiel parallel spielen und jeden Abend was anderes anbieten.
Hat den Effekt, dass ihr dazwischen nicht immer wieder eben umbauen müsst.
Genau, ja, weil wir eben keine Platzkapazitäten haben, um Bühnenbilder zu lagern, weil wir nicht die Technikgröße haben an Menschen, die umbauen können, etc. etc.
So, Abschlussfrage, weil wir haben uns jetzt schon richtig verquatscht. gesetzt im Fall, das wird wirklich ein Erfolg und das könnte Schule machen. Auf allen Ebenen, nämlich nicht nur vor dem Hintergrund, dass ein Stück entstanden ist, das die Leute lieben, das ist die eine Sache, sondern auch, dass man wirklich spürt, okay, das hat was bewegt, das ist auch eine interessante Arbeitsweise, das hat auch tatsächlich den künstlerischen Betrieb noch einmal um eine Facette erweitert. Was könnte aus eurer Sicht dagegen sprechen, dass das andere Theater dann übernehmen?
Ich würde das tatsächlich auch, also nicht unter allen Umständen empfehlen, denn wir haben ja im 20. Jahrhundert schon eine Menge Mitbestimmungstheater scheitern sehen, also ich nicht, aber andere. Und ich würde es keinem Theater empfehlen, das sowieso schon Tendenz Überproduktion hat, Tendenz Überlastung, große Fluktuation, Arbeitsüberlastung, da würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Und jetzt ist es ein bisschen blöd, weil es mich betrifft. Ich würde das niemals ohne methodische Begleitung machen lassen, weil man sonst die Anekdoten zum Mitbestimmungstheater in den Büchern lesen kann. Also das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, dass die Menschen, die in dem Projekt sind, wirklich lernen dürfen, wie sie zu Entscheidungen kommen. Ja.
Und man muss, glaube ich, schon auch ehrlich sein in der Beschreibung, dass wir auch ein Zeitthema haben, ne? Also wir haben nicht noch mehr Zeit zur Verfügung und wir haben schon Modelle, dass wir das in unserer Arbeitszeit machen dürfen. Das reicht nur bedingt. Also man investiert gerade auch viel Zeit und das wird schon auch eine Aufgabe in der Frage, wie nachhaltig sind wir und wie kann das realistisch weitergeführt werden, indem wir uns weiter darüber Gedanken machen, auch mit der Leitung darüber, wie wir mit unseren Zeitressourcen umgehen.
Auch erfrischend. Das heißt, ihr wollt nicht behaupten, ihr habt dann ein allumfassendes Modell gebaut, das man dann durch die Bundesrepublik oder durch die deutschsprachigen Theater schicken kann, sondern wenn ich euch richtig verstanden habe, es gilt der Appell, wirklich total konfektioniert zu arbeiten, sich das Thema der Beteiligung schon grundständig zur Brust zu nehmen, aber dann an jedem Ort ganz individuell einen Weg zu finden, wie das abbildbar ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also vielleicht möchte ich auch als Intendantin gar nicht eine Abo-Produktion abgeben, aber vielleicht möchte ich andere Themen abgeben, in einem ersten Schritt zum Beispiel. Also das sind ja auch solche Dinge. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es einige Theater gibt, die ähnlich vorgehen können. Aber vielleicht gibt es da viel, viel spannendere und andere Möglichkeiten, ne, Beteiligung herzustellen. Könnte auch sein.
Und darauf freue ich mich jetzt auch total in der Überlegung, was ziehen wir denn jetzt daraus? Also muss Rollenwandel 2 genauso aussehen wie Rollenwandel 1? Nein, ich glaube nicht. Also an welchen Stellschrauben können wir drehen? Was wollen wir zur Diskussion oder zur Entscheidung geben? Das Feld ist ja noch so groß und so neu bespielbar. Ich bin super neugierig. Und wenn das aus der Gruppe kommt und da auch Forderungen an die Leitung formuliert werden, dann feiere ich.
Liebe Maike, liebe Charlotte, vielen Dank, dass ich zu euch nach Konstanz habe kommen dürfen. Ich weiß, ihr habt einen intensiven Tag gehabt, seid trotzdem am Abend noch mit mir in die Dachkammer gegangen und habt mit mir einen Podcast aufgenommen. Vielen herzlichen Dank, war sehr erkenntnisreich.
Fabian, und vielleicht hast du Lust zur Premiere, uns wieder in Konstanz zu besuchen.
Vielen Dank.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort, auf www.bühneneingang.at, gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.